Er wusste, wohin er fahren und welchen Zug er nehmen würde. Am Montag ritt er nach Moulin und stellte sein Pferd dort unter. Der Zug nach Chicago hielt um 3:20 in Moulin. Als der Zug kam, stieg er in den letzten Waggon und machte sich von dort aus auf den Weg nach vorne. Er wusste, dass Rachel nur Minuten vorher in Rock Island eingestiegen war und fand sie im dritten Wagen. Der Platz neben ihr war frei. Er hatte beabsichtigt, sie unbefangen zu begrüßen und einen Scherz über ihre zufällige Begegnung zu machen, doch als sie ihn sah, wich alle Farbe aus ihrem Gesicht. »Schämen? Ist etwas mit den Kindern?« »Nein, nein, überhaupt nicht. Ich fahre auch geschäftlich nach Chicago«, antwortete er und ärgerte sich darüber, dass ihm nicht klar gewesen war, dass sie so reagieren würde. »Darf ich mich zu dir setzen?« »Natürlich.« Doch als er seinen Koffer neben dem ihren untergebracht und sich auf dem Platz am Gang niedergelassen hatte, waren beide verlegen und verkrampft. »Neulich auf dem Waldweg, Schämen. Ich fand es wunderbar«, erklärte er entschieden. »Ich möchte nicht, dass du dir falsche Vorstellungen machst.« »Wieder«, dachte er verzweifelt. »Ich habe geglaubt, du hättest es auch wunderbar gefunden«, versetzte er und spürte, wie er errötete. »Darum geht es nicht. Wir dürfen uns nicht in so etwas hineinsteigern, denn das hat nur zur Folge, dass uns die Realität dann umso grausamer erscheint.« »Und was ist die Realität?« »Ich bin eine jüdische Witwe mit 2 Kindern.« »Und?« »Ich habe mir geschworen, nie wieder meine Eltern einen Ehemann für mich aussuchen zu lassen. Aber das heißt nicht, dass ich bei meiner Wahl nicht Vernunft walten lassen werde.« Es schmerzte. Aber diesmal würde er sich nicht abweisen lassen, ohne alles zu sagen, was ihm auf der Seele lag. »Ich habe dich fast mein ganzes Leben lang geliebt. Ich habe nie eine andere Frau getroffen, deren Erscheinung oder Verstand mich mehr angezogen hätte. Du hast eine Güte in dir, die ich brauche. Schämen, bitte!« Sie wandte sich von ihm ab und starrte aus dem Fenster. Doch er fuhr fort. »Du hast mich dir versprechen lassen, dass ich nie im Leben resignieren werde. Und ich werde mich nicht damit abfinden, dich noch einmal zu verlieren. Ich möchte dich heiraten und Hattie und Joshua ein Vater sein.« Sie sahen sich an, und es dauerte eine Weile, bis sie ihre Blicke voneinander lösen konnten. Vom Bahnhof in Chicago nahmen sie eine Kutsche zum Palmer Illinois House Hotel, wo Rachels Anwalt ein Zimmer für sie hatte reservieren lassen. Schämen quartierte sich ebenfalls dort ein und bekam Zimmer Nummer 508 im 5. Stock zugewiesen. Er brachte Rachel zu ihrem Zimmer Nummer 306 und gab dem Pagen ein Trinkgeld. »Wie wär's, wenn wir uns um 6 Uhr abends hier in der Halle treffen?« Er fand, das sei eine gute Idee. Am Morgen machte er sich gleich nach dem Frühstück auf die Suche nach der Bridgeton Street, die, wie sich herausstellte, in einem Arbeiterviertel mit hölzernen Reihenhäusern lag. Als er an die Tür von Nummer 237 klopfte, öffnete ihm eine verhärmt aussehende junge Frau mit einem Kind auf dem Arm, an deren Rockzipfel ein Junge hing. Als Schämen nach Reverend David Goodnow fragte, schüttelte sie den Kopf. »Der wohnt schon seit über 1 Jahr nicht mehr hier. Er ist sehr krank, wie ich gehört habe.« »Wissen Sie, wo er sich jetzt aufhält?« »Ja, er ist in einer Art Krankenhaus, Dearborn Asylum«, sagte sie, »in der Sable Street.« Das Schild wirkte bescheiden und vornehm und bestand aus einer Bronzeplatte, die in die mittlere Säule des Portikus eingelassen war. Dearborn Asylum für Trinker und Geisteskranke. Es war ein 3-stöckiges, rotes Ziegelgebäude und die schweren Eisengitter vor den Fenstern passten zu den aufgereihten Eisenspitzen auf der den Bau umgebenden Ziegelmauer. »Mr. Goodnow hat schon seit Ewigkeiten keinen Besuch bekommen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass überhaupt mal jemand da war. Bitte tragen Sie sich in die Besucherliste ein. Ich hole inzwischen Dr. Burgess.« Wenige Minuten später erschien der Arzt, ein kleiner Mann mit schwarzen Haaren und einem schütteren Schnurrbart. »Gehören Sie zur Familie oder sind Sie ein Freund, Dr. Kohl? Oder ist Ihr Besuch beruflicher Natur?« »Ich kenne Leute, die Mr. Goodnow kennen«, antwortete Schämen vage. Ich bin nur kurze Zeit in Chicago und dachte, ich könnte mal vorbeischauen. Dr. Burgess nickte. Kurz darauf brachte der Pfleger einen Mann um die 40 mit, der eine Arbeitshose, an deren Schlitz mehrere Knöpfe fehlten, und eine schmierige Jacke über der Unterwäsche trug. Er hätte dringend einen Haarschnitt gebraucht und sein grauer Bart wucherte. Ein kleines Lächeln spielte um seine Lippen, doch sein Blick war abwesend. »Das ist Mr. Goodnow«, stellte Dr. Burgess ihn vor. »Mr. Goodnow, ich bin Dr. Cole.« Das Lächeln blieb. Die Augen sahen ihn nicht. »Er kann nicht sprechen«, erklärte Dr. Burgess. Trotzdem stand Schemen von seinem Stuhl auf und trat nahe an den Mann heran. »Mr. Goodnow, nannten Sie sich früher Elwood R. Patterson?« »Er hat seit mehr als einem Jahr kein Wort mehr gesagt«, erklärte Dr. Burgess geduldig. »Mr. Goodnow, haben Sie die Indianerin getötet, die Sie in Holden's Crossing vergewaltigt haben?« Dr. Burgess und der Pfleger starrten Schemen verblüfft an. »Wissen Sie, wo ich Hank Carr finden kann?« »Keine Antwort. Noch einmal in schärferem Ton. Wo kann ich Hank Carr finden?« »Er hat Syphilis. Ein Teil seines Gehirns ist durch Parese zerstört«, unterbrach Dr. Burgess das Verhör. »Vor Jahren war dieser Mann an einem unmenschlichen, grässlichen Verbrechen beteiligt. Es widerstrebt mir zutiefst, mich damit abzufinden, dass er der Bestrafung entgehen wird«, sagte Schemen bitter. Speichel tropfte aus David Goodnows Mund. Dr. Burgess sah ihn an und schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht, dass er der Bestrafung entgangen ist.« Als er ins Palmer's Illinois House Hotel zurückkam, saß Rachel schon wartend in der Halle. An ihrem Gesichtsausdruck erkannte er, dass der Tag zu ihrer Zufriedenheit verlaufen war. »Es ist alles erledigt. Um die Firma brauche ich mich nicht mehr zu kümmern«, sagte sie. Sie erzählte ihm, dass der Anwalt bereits alle notwendigen Dokumente vorbereitet gehabt habe und der größte Teil des Verkaufserlöses für Hattie und Joshua treuhänderisch angelegt worden sei. »Das müssen wir feiern.« Die düstere Stimmung, die ihn seit der Begegnung mit David Goodnow umfangen hatte, war gebannt. Schemen schlug vor, das Abendessen im Hotel einzunehmen. Doch Rachel erklärte, sie wisse ein besseres Lokal und brachte ihn in ein kleines Restaurant, das Parkman Café hieß und das sie bequem zu Fuß erreichen konnten. Es war schlicht und nicht zu teuer, aber Essen und Bedienung waren gut. Als er sie nach der Mahlzeit fragte, was sie als nächstes unternehmen wolle, schlug sie einen Spaziergang am Michigansee vor. Eine frische Brise kam vom Wasser herein, doch die Luft war sommerlich warm. Windzerzaust kehrten sie ins Hotel zurück. »Ich fand es herrlich«, sagte sie vor der Tür zu Zimmer Nummer 306. »Ich auch.« Bevor er noch etwas hinzufügen konnte, hatte sie ihn leicht auf die Wange geküsst und die Tür hinter sich geschlossen. Eine Stunde lang lag er angekleidet auf seinem Bett. Dann stand er auf und ging in den dritten Stock hinunter. Es dauerte ein Weilchen, bis sie auf sein Klopfen reagierte. Schon hatte ihn der Mut verlassen und er wollte gerade wieder gehen, als die Tür endlich aufging und Rachel im Nachthemd vor ihm stand. Lange sahen sie einander an. »Kommst du rein? Oder soll ich rauskommen?«, fragte sie schließlich. Er sah, dass sie nervös war. Er trat ins Zimmer und schloss die Tür. »Rachel«, begann er, »ich habe dich immer geliebt.« »Ich weiß«, antwortete sie. Und als er sie küsste, fingerte sie an seinen Hemdknöpfen herum. Sie ließen die Lampe brennen, damit sie einander sehen und miteinander sprechen konnten. Nachdem sie sich geliebt hatten, schlief sie wie eine zufriedene Katze, und er lag da und sah ihr beim Atmen zu. Nach einer Weile wachte sie wieder auf und ihre Augen leuchteten, als sie ihn sah. »Auch als ich Joes Frau war, sogar als ich schon Mutter war, träumte ich von dir. Ich habe das irgendwie gespürt, und das hat alles noch schlimmer gemacht. Ich fürchte mich, Schemen. Wovor? Jahrelang habe ich die Hoffnung auf dich tief in mir begraben. Weißt du, was eine orthodoxe Familie tut, wenn ein Mitglied jemand anderen Glaubens heiratet? Sie verhängen die Spiegel mit Tüchern, ziehen Trauerkleidung an und sprechen die Totengebete. Keine Angst. Wir werden mit ihnen reden, bis sie es verstehen. Und wenn sie es nie verstehen? Auch er fühlte Unbehagen und Furcht, doch er musste sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Wenn das der Fall ist, wirst du eine Entscheidung treffen müssen. Sie sahen einander an. Keine Resignation mehr. Bei uns beiden nicht, richtig? Rachel lächelte wieder. Richtig. Sie begriffen, dass sie ein Bekenntnis füreinander abgelegt hatten, das ernster war als jeder Schwur, und sie umarmten sich und klammerten sich aneinander, als sei der andere ein Rettungsanker. Im Zug auf der Fahrt nach Westen sprachen sie am nächsten Tag über ihre Zukunft. In Rock Island wurde sie von Lillian abgeholt. Shaman stieg schon in Mullein aus und holte sein Pferd aus dem Mietstall. Auf dem Ritt nach Holden's Crossing begann ein kalter Regen zu fallen, doch die Gedanken an Rachel und ihre gemeinsame Zukunft hielten Shaman warm. Als er endlich zu Hause angekommen war und sein Pferd versorgt hatte, ging er in die Küche, wo seine Mutter aufrecht und kerzengerade auf ihrem Stuhl saß. Offensichtlich hatte sie ungeduldig auf seine Rückkehr gewartet. Sobald er eintrat, sprudelten die Worte nur so aus ihr heraus. »Dein Bruder lebt. Er ist in Kriegsgefangenschaft«, sagte sie. Am Tag zuvor hatte Lillian Gager von ihrem Mann einen Brief erhalten. Jason schrieb, dass er den Namen eines Corporal Alexander Bledsoe auf einer Liste konföderierter Kriegsgefangener gelesen habe. Er sei am 11. November 1862 in Perryville, Kentucky, von den Truppen der Union gefangen genommen worden. Deshalb hat man in Washington nicht geantwortet, als wir anfragten, ob sie einen Gefangenen namens Alexander Cole hätten, sagte Sarah. Er hat den Namen meines ersten Mannes benutzt. Shaman freute sich sehr. Wenigstens können wir hoffen, dass er noch am Leben ist. Ich werde gleich schreiben und versuchen herauszufinden, wo sie ihn gefangen halten. Das würde Monate dauern. Wenn er noch am Leben ist, dann ist er schon fast 3 Jahre lang Gefangener. Jason schreibt, dass die Gefangenenlager auf beiden Seiten der Front entsetzlich sind. Er meint, wir sollten versuchen, Alex so schnell wie möglich zu holen. Dann fahre ich selber nach Washington. Aber seine Mutter schüttelte den Kopf. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass Nick Holden nach Rock Island und Holden's Crossing kommt, um für Lincolns Wiederwahl zu werben. Du gehst zu ihm und bittest ihn, uns bei der Suche nach deinem Bruder zu helfen. Shaman war verwundert. Warum sollten wir uns an Nick Holden wenden? Pa hat Holden verachtet, weil er an der Vernichtung der Sox beteiligt war. Nick Holden ist wahrscheinlich Alex' Vater, erwiderte sie ruhig.